Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Ich weiß nichts darüber, aber es ist schlecht. Psychologen suchen Erklärungen, warum Vorurteile meist negativ sind. Auch Ratten haben Überzeugungen. Philosophen sprechen Tieren immer anspruchsvollere geistige Leistungen zu. Deutsche Kolonien aus fremder Sicht. Ein Interview zum Kongress Kolonialismus als geteilte Geschichte, der an der Universität Köln stattfindet. Die griechische Geschichte begann früher als gedacht. Archäologen haben ihre Datierungsmethoden neu geeicht. Und schließlich unser Schwerpunkt: die vergessenen Zwangsarbeiter von Porta Westfalica, wie sich eine Kleinstadt bis heute an NS-Verbrechen abarbeitet. Mit Vorurteilen strukturieren wir die Welt, ohne den Aufwand einer sorgsamen Meinungsbildung. Vorurteile machen also das Leben leichter. Nur für die nicht, über die das schnelle Vorurteil gefällt wird. Denn Vorurteile sind meist negativ. Darüber ist sich die Forschung einig. Und nicht zuletzt Migranten, Minderheiten und Außenseiter leiden darunter. Die negative Grundhaltung muss aber nichts mit Fremdenfeindlichkeit oder bösem Willen zu tun haben, sondern könnte grundsätzlich mit der menschlichen Wahrnehmung zusammenhängen. Darauf deuten die Experimente eines Kölner Wissenschaftlers hin, der an einem neuen theoretischen Modell der Vorurteilsbildung arbeitet und jetzt das begehrte ERC Starting Grant, eine gut dotierte Förderung des Europäischen Forschungsrats, erhalten hat. Doris Arp über die Fragestellungen der Vorurteilsforschung.
Daumen hoch oder Daumen runter? Wir liken uns durchs Leben, sagt der Kognitionspsychologe Dr. Hans Alfes vom Social Cognition Center Cologne.
Diese Unterscheidung in gut und schlecht ist eigentlich das, was wir auch eben bei Vorurteilen machen.
Und zwar andauernd. Mädchen sind nett, Jungen blöd, Männer lieben Technik, Frauen schöne Kleider, Jugend ist toll, Alter eine Last. In ein paar Millisekunden stecken wir Menschen in eine Schublade. Jeder braucht solche Kategorisierungen, sie machen uns das Navigieren durch den Dschungel des Alltags leichter. Ein Vorurteil bringt komplexe Zusammenhänge in eine übersichtliche Form, erklärt Professor Andreas Zick, Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld.
Sie macht die Welt einfacher, leichter verständlich und sie ermöglicht es uns auch, mit anderen leichter umzugehen. Also Kategorisierung erleichtert die Wahrnehmung von Informationen. Problematisch wird es dann, wenn wir bestimmte negative Merkmale dazuschreiben.
Türken stinken nach Knoblauch, Angehörige der Roma klauen, Frauen sind emotional und Männer Machos. Vorurteile teilen Menschen in Gruppen und belegen sie mit generalisierten Merkmalen, meistens schlechten.
Es gibt unterschiedliche Theorien, warum Menschen Vorurteile haben. Die einen sagen, weil Menschen autoritär orientiert sind. Andere Theorien sagen, weil es ein Ausdruck von Machtprozessen ist. Aber ganz grundsätzlich sind 5 Motive sehr zentral dafür, dass Menschen Vorurteile äußern.
Nummer 1, Vorurteile geben Zugehörigkeit, schaffen ein Wir-Gefühl.
Zweite Funktion ist, Vorurteile lassen uns vermeintlich die Welt verstehen. Dann erklärt das Vorurteil im schlimmsten Falle die Welt, ohne sich ein Urteil überhaupt bilden zu müssen.
Die dritte Funktion ist eine soziale Kontrolle. Wir üben Macht und Einfluss aus mit unseren Vorurteilen. Und sie dienen der Abwertung anderer, damit zugleich der eigenen Aufwertung.
Dann gibt es eine 5. Funktion. Vorurteile stellen Misstrauen her und sagen, wem wir vertrauen können. Das alles immer vor dem Hintergrund eine Identifikation mit einer bestimmten Gruppe. Denn wir können all diese Funktionen erfüllen, indem wir auch anderen helfen. Auch Hilfeverhalten, Toleranz kann Zugehörigkeit herstellen, kann die Welt verstehen lassen und.
Doch auch hilfsbereite und tolerante Menschen haben Vorurteile. Da ist sich die Forschung einig, sagt der Kognitionswissenschaftler Hans Alfes. Die meisten sozialpsychologischen Konzepte sehen die Ursachen in persönlichen Motiven und Emotionen sowie in gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Wenn wir jemandem Neuen begegnen, dann gucken wir auf die Unterschiedlichkeit und das fällt uns auf und wir bewerten eine Person und Gruppe auch hinsichtlich der Unterschiedlichkeit. Jetzt nehme ich in meinem Modell an, dass aber in der Informationsumwelt, so wie sie ist, distinkte Eigenschaften, Unterschiedlichkeiten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit negativ sind. Und das ist sozusagen ein statistisches Argument.
In Experimenten ließ der Vorurteilsforscher beispielsweise Gruppen sich wechselseitig Zuschreibungen geben. Dabei stellte er fest, dass negative Abweichungen zur eigenen Gruppe häufiger wahrgenommen wurden als positive Gemeinsamkeiten. Unsere Aufmerksamkeit, so seine Annahme, wird automatisch auf Unterschiede gelenkt und die seien fast immer negativ. Positives falle einfach weniger auf.
Und das tun wir eben, ohne dass wir motiviert sind, diese anderen Gruppen negativ zu sehen, sondern wir gucken natürlicherweise auf die Unterschiedlichkeit, hat aber eben diese Auswirkungen, dass neue Gruppen wie Migranten, aber auch Minderheiten, denen wir selten begegnen, dann eben Nachteil haben und wir negative Vorurteile ausbilden gegenüber ihnen.
Der Kognitionspsychologe kann sein Modell mit einer Millionenförderung aus EU-Mitteln in verschiedenen Laborexperimenten nun auf die Probe stellen. Seine Grundlagenforschung könnte weitere Belege dafür liefern, warum die meisten bestehenden Vorurteile negativ sind. Es wäre ein Fortschritt für die vergleichsweise junge Verhaltensforschung, die in den 1950er Jahren in den USA begründet wurde und erst seit den 1980er Jahren auch in Europa etabliert ist, hofft Professor Andreas Zick, dessen Bielefelder Institut zu den führenden Forschungseinrichtungen Europas auf diesem Gebiet zählt.
Seit den späten 80er Jahren analysieren wir unterschiedliche Vorurteilsmuster in der Mitte der Gesellschaft. Dass wir hier in Bielefeld repräsentative Umfragen in der Bevölkerung durchführen über das Ausmaß an sozial geteilten Vorurteilsmustern im Kontext von anderen politischen Einstellungen zur Demokratie.
Sollten die Experimente des Kölner Kognitionspsychologen bestätigen, dass generell die Informationsverarbeitung im menschlichen Hirn eine Ursache für negative Vorurteile und Stereotype ist, hätte Hans Alfis die Forschung ein grundlegendes Stück vorangetrieben. Auf dieser Basis könnten beispielsweise effektivere Antidiskriminierungskonzepte entwickelt und die öffentlichen Medien sprachlich sensibilisiert werden.
Angelegt sind Vorurteile und Stereotype immer, dass sie sich ausbilden in unserem kognitiven Apparat. Insofern sind sie erstmal da und haben uns dadurch natürlich im Griff. Aber letztendlich sitzen wir am längeren Hebel und es ist unsere Entscheidung auch gesellschaftlich, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen.
Die Grenze zwischen Mensch und Tier galt einst als unüberwindbar, ist in den letzten Jahrzehnten aber immer durchlässiger geworden. Wissenschaftler wiesen zum Beispiel nach, dass Tiere Werkzeuge herstellen, kooperieren, täuschen, in gewissem Maß sogar rechnen und schlussfolgern können. Auch zu Mitgefühl, etwa für eingesperrte Artgenossen, sind sie fähig. Aber einiges schien immer noch unverrückbar. Feste Überzeugungen, dass etwas so und so ist, hat ja wohl nur der Mensch. Jedoch, zwei Bochumer Philosophen stellen nun auch dieses vermeintliche menschliche Alleinstellungsmerkmal in Frage. Martin Hubert stellt ihre Argumente vor.
Das wilde Gequieke von Ratten. Die dünnschwänzigen Nagetiere navigieren schlau durch mehrarmige Labyrinthe, weshalb Forscher sie gerne für Experimente nutzen. Aber kaum einer traut ihnen zu, dass sie mit Überzeugungen im Kopf durch die Welt laufen, also unerschütterlich glauben, dass etwas so und nicht anders ist. Albert Neven und Tobias Staatsack vom Philosophischen Seminar der Universität Bochum jedoch sind anderer Meinung. Sie haben das Argument, mit dem gewöhnlich bestritten wird, dass Tiere Überzeugungen haben, kritisch unter die Lupe genommen. Es besagt, dass wir einem Wesen nur dann Überzeugungen zuschreiben, wenn wir genau sagen können, worin diese Überzeugungen bestehen. Tobias Staatsack.
Zum Beispiel kann ich nur dann sagen, der Hund glaubt, dass ein Eichhörnchen im Baum ist, wenn der Hund wirklich glaubt, dass ein Eichhörnchen im Baum ist.
Da wir aber mit Tieren nicht kommunizieren und nicht in ihren Geist schauen können, wissen wir gar nicht, ob der Hund einen Begriff eines Eichhörnchens oder eines Baumes besitzt.
Aber wenn wir das nicht ganz genau sagen können, dann können wir ja eigentlich gar nicht sagen, was es ist, was der Hund glaubt. Und das heißt, wir sind auch nicht gerechtfertigt, überhaupt zu denken, dass der Hund irgendetwas glaubt, also irgendeine Überzeugung hat.
Für Albert Neven und Tobias Staatsack setzt dieses Argument den Maßstab für eine Überzeugung jedoch viel zu hoch an. Denn selbst Menschen können nicht immer exakt ausdrücken, worin ihre Überzeugung besteht. Wir handeln oft aufgrund von Überzeugungen, ohne sie begrifflich klar präsent zu haben. Sie existieren dann eher un- oder halbbewusst.
Gedanken sind nicht immer Gedanken in Worten. Und wenn jemand sich äußert und sagt, ich glaube gerade das und das, dann ist da schon eine gewisse Übersetzung dabei, wo bestimmte Sachen vielleicht auch verloren gehen oder verändert werden, weil sie einfach in eine Sprache gepresst oder übersetzt werden. Und das ist umso stärker, wenn das dann zwischen verschiedenen Personen passiert. Und es wird noch stärker sein, wenn wir Tieren Überzeugungen zuschreiben. Aber der Unterschied ist eben graduell.
Die klare begriffliche und sprachliche Artikulation kann daher nach Ansicht von Staatsack und Neven nicht das Kriterium dafür sein, ob Tiere Überzeugungen haben. Entscheidend sei vielmehr, ob sich auch bei Tieren die allgemeinen Struktureigenschaften einer Überzeugung aufweisen lassen. Die erste besteht darin, dass ein Wesen mit Überzeugungen Informationen über die Welt aufnehmen kann. Es darf aber nicht nur reflexhaft auf sie reagieren, sondern muss sie flexibel nutzen können. Menschen könnten sich zum Beispiel angesichts der Information, die Sonne scheint heiß, entscheiden, entweder baden zu gehen oder zu Hause zu bleiben, weil sie überzeugt sind, dass das vor Hautkrebs schützt. Für Albert Neven belegt ein Experiment, dass auch Ratten flexibel mit Informationen umgehen können. Dort wird Rattenfutter präsentiert, sie erhalten aber noch eine weitere Information. In der Nähe des Futters nehmen sie einen Käfig mit einer anderen Ratte wahr.
Ist diese Ratte eine befreundete Ratte, dann öffnen sie erst den Käfig und gehen dann mit der befreundeten Ratte zum Futter. Wenn das eine fremde Ratte ist, essen sie erst das Futter. Also man sieht, dass sie bei derselben Informationslage unterschiedliche Wünsche verfolgen können. Dass nämlich der Wunsch dringender sein kann, eine befreundete Ratte zu befreien oder eben erstmal für sein Futter zu sorgen.
Das nächste Kriterium für eine Überzeugung besteht darin, dass sie in sich strukturiert sein muss. Das heißt, die einzelnen Komponenten der Information können getrennt voneinander verarbeitet und neu miteinander verknüpft werden.
Bei den Ratten, die können, wenn sie in einem Labyrinth Futter hingelegt bekommen, lernen, dass in dem achtarmigen Labyrinth das Futter in Arm 2 zu finden ist. Und dann gehen sie dort hin und nicht in die anderen Bereiche, wenn sie dort immer Futter finden.
Die Information Labyrinth wird hier in seine Komponenten zerlegt und dann sogar noch variiert.
Sie können auch lernen, dass das Futter morgens im zweiten Arm und mittags in Arm 5 zu finden ist. Darüber hinaus können Sie aber auch lernen, dass es verschiedene Arten von Futter gibt. Der Punkt ist, dass Sie dann eine Wenn-Dann-Beziehung lernen können. Wenn ich morgens normales Futter in dem zweiten Arm des Labyrinths finde, werde ich mittags in Arm 7 eine Schokolade finden. Und Sie gehen also dann mittags gezielt zu dem Arm 7 und holen sich die Schokolade ab.
Die Ratten verfügen über die Überzeugung, dass sich Schokolade zu einer bestimmten Tageszeit in einem bestimmten Arm des Labyrinths befindet. Sie beherrschen damit eine komplexe Was-Wann-Wo-Struktur und können sie auf neue Situationen anwenden. Damit ist für Albert Neven und Tobias Staatsack widerlegt, dass Ratten keine Überzeugungen haben können. Das gilt aber auch für Krähen oder Schimpansen und womöglich noch andere Tiere. Neven und Staatsack fassen den Begriff der Überzeugung graduell auf. Es gelte eben nicht, dass ein Wesen entweder eine Überzeugung hat oder nicht, sondern Überzeugungen bauen auf den verschiedenen Komponenten der Information, ihrer flexiblen Anwendung, ihrer inneren Strukturiertheit und ihrer inneren Kombinierbarkeit auf. Je nachdem, wie gut ein Wesen diese Elemente beherrscht, lässt sich nach Neven und Staatsack sagen, welche Entwicklungsstufe an Überzeugungen sie besitzen. Das bedeutet aber auch, dass der Übergang zwischen Tier und Mensch in puncto Überzeugung graduell ist.
Insofern wird hier der Mensch geerdet. Wir sind mit unseren Überzeugungen nicht in einem intellektuellen Himmel abgesondert, sondern wir gehören in die evolutionäre Schiene mit vielen Tieren, die sozusagen auch Überzeugungen haben. Und wir haben die Fähigkeit graduell schlicht und einfach gesteigert durch stärkere Vernetzung der Informationen und natürlich mit Sprache dann nochmal einen großen Schritt der Verdichtung und Vernetzung.
Dass Deutschland eine bedeutende Kolonialmacht war, von 1884 bis 1918 und Besitzungen in allen Ecken der Erde hatte, ist kaum bekannt. Man weiß am ehesten, dass Namibia, damals Deutsch-Südwest genannt, eine Kolonie des Kaiserreiches war. Denn dort drängen Aktivisten seit langem auf Entschädigungen für den Völkermord an den Herero und Nama zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die ganze Breite des deutschen Kolonialismus erörtern nun Wissenschaftler auf einer internationalen Konferenz der Universität Köln, allerdings aufgrund der Pandemie nur im digitalen Format. Unter dem Titel Colonialism as Shared History, als geteilte Geschichte, geht es nicht allein um Ausbeutung und Gewaltherrschaft, sondern auch darum, wie die vergleichsweise kurze Kolonialzeit auf Deutschland zurückgewirkt hat. Darüber habe ich vorab mit Ulrike Lindner gesprochen, Professorin in Köln und eine Initiatorin der Tagung. Haben auch die fast vergessenen Kolonien in Ozeanien und China Spuren in Deutschland hinterlassen?
Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also es war natürlich deutlich noch kürzer. Also Kiachu in China haben die Deutschen erst 1897 bekommen. Und Neuguinea und Teile Samoas und diese Inseln auf den Marianen und die Marshallinsel erst 1899. Aber in Kiachu kann man sehr wohl sagen, dass sie da einen starken Einfluss hatten, weil sie ja da auch in diesem Boxerkrieg mit den anderen Imperialmächten gewaltig Verheerung hinter sich hergezogen haben. Mhm. Und was heute halt in China noch so ein bisschen, also sind keine Spuren von Deutschen mehr dort. Das Einzige ist halt in Tsingtao, ist eine Brauerei. Aber die Einwirkung der Deutschen in China, die war schon sehr stark und auch sehr gewalttätig. In Samoa kann man sagen, da gab es sehr wohl auch Zwangsarbeit, aber da gab es eben keine kriegerischen Auseinandersetzungen und auch die Einstellung gegenüber den Südsee-Einwohnern war in der Zeit des Kaiserreichs von etwas mehr Zurückhaltung geprägt als gegenüber Afrikanern zum Beispiel, weil man sie als sozusagen rassisch höherwertig damals eingeschätzt hat vor dieser kruden Rassismustheorie der damaligen Zeit und man die eher als Schönheiten betrachtet hat und dieser Exotismus da im Vordergrund stand. Und grundsätzlich war das Eingreifen dort nicht so kriegerisch. Also es gab Zwangsarbeit, die Leute wurden ausgebeutet, es gab auch dort schlimme Verhältnisse, aber es gab nicht so verheerende Kriege wie in Südwestafrika und in Ostafrika.
Sie haben ja im Titel der Konferenz den Begriff geteilte Geschichte, was so viel heißt wie gegenseitige Beeinflussung. Gab es denn, außer der Ausbeutung von Arbeitskräften und Rohstoffen, gab es denn für Deutschland auch eine Beeinflussung aus diesen Kolonien?
Ja, sicherlich. Da gab's, also da gibt's ja, ist ja sehr viel geforscht worden auch dazu. Diese Rückwirkungen in die Mutterländer, sei es eben an Kultur, an der Aufnahme auch von Produkten, an dem Umgang mit fremden Menschen. Denken Sie an die Völkerschauen, denken Sie an die Konfrontation mit diesen Dingen. Man kann auch sagen, dass Rassismus sich auch nochmal geschärft hat und verstärkt hat im Umgang mit kolonisierten Menschen, dass da bestimmte Dinge erst ausgeprägt worden sind und immer der, also sozusagen die Einmal die Vorstellungswelten sind ganz stark davon beeinflusst worden. Auch die Vorstellungen der eigenen Überlegenheit, ja, die sind dadurch in der Zeit insbesondere des Hochimperialismus, sind ja ganz stark überhaupt erst produziert worden durch die Kolonien. Und man kann auch sagen, dass zum Beispiel sowas wie eine gemeinsame europäisches Vorgehen, was es ja oft in Afrika gab, trotz der Unterschiede in Europa, sozusagen diese gemeinsame europäische Überlegenheit gegenüber den anderen, dass es auch was war, was oft in den Kolonien entstanden ist. Da ist sehr viel entstanden und sehr viele Rückwirkungen, sei es in Konsum, sei es in Kultur, sei es in Bildern, in Museen. Denken Sie an all das, was aus den Kolonien nach Europa gekommen ist, womit sich die Menschen auseinandergesetzt haben, womit sie ihr Menschenbild und ihr Wertebild gestaltet haben. Und es ist halt in England vielleicht noch stärker als in Deutschland, weil es eben viel länger ein Kolonialreich war, auch in Frankreich. Aber das sind eben Dinge, die in den letzten Jahrzehnten gerade von den postkolonialen Forschern eben auch sehr stark in den Vordergrund gerückt worden sind, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, die Europäer haben die Kolonien beeinflusst und es ist Ausbeutung, die war es, aber es gab eben auch eine Rückwirkung nach Europa und es gab eben auch Entwicklungen, die es ohne diese Rückwirkungen nicht gegeben hätte. Also es ist eine Geschichte, die man nicht mehr auseinandernehmen kann. Und es wird in der Geschichtswissenschaft eben von einer gemeinsamen Geschichte gesprochen, von einer verflochtenen Geschichte, wobei man da nicht das Unrecht und die Gewalt zudecken will, aber wo man eben diese Verbindungen herausarbeiten möchte.
Ja. Ein Teil dieser Sichtweise, ein Teil dieses neuen Ansatzes ist ja auch, dass man versucht, nochmal die Perspektive zu ändern und den Blick aus den ehemaligen Kolonien auf die damaligen und auch eigentlich heutigen Zentren zu richten. Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie jemand aus dem globalen Süden die deutsche Kolonialherrschaft aus seiner Sicht beschreiben würde? Kann man das irgendwie greifbar machen?
Also da könnte ich zum Beispiel Flower Manasse, die ist Kuratorin in Dar es Salaam in Tansania und die wird auch bei der Konferenz selbst auftreten, jetzt leider eben nur digital. Und die hat oft betont, dass man doch erstmal auf die Menschen und auch auf die Kuratoren, auf die Wissenschaftler in den Kolonien mehr hören soll, dass man ihnen auch mal Räume geben soll, sich selbst zu artikulieren und bei Kooperationen mehr darauf zu hören, das Ganze auf Augenhöhe zu machen und nicht zum Beispiel zu sagen, wir geben jetzt das zurück und damit ist es erledigt, sondern überhaupt erstmal zu fragen, was braucht ihr eigentlich, was wollt ihr machen, was kommt aus den Ex-Kolonien selber, was wollen die Menschen, wie wollen die selbst damit umgehen, vielleicht interessieren die manche Sachen gar nicht, vielleicht wollen die ganz was anderes. Also es ist ja auch immer so ein Blick von Europa, was uns wichtig erscheint sozusagen, dass wir dann annehmen, dass es woanders auch wichtig ist. Und das wäre halt so ein Austausch auf Augenhöhe und der wäre tatsächlich wichtig und das ist ja jetzt schon in vieler Hinsicht angestoßen worden, auch durch diesen Report von Benedikt Savoy und Felvin Sarr über diese Rückgabe auch dieser Kulturgüter in Frankreich und dass man da eben auch anfängt, mit den Ländern stärker zusammenzuarbeiten und ihnen überhaupt die Möglichkeit gibt, mal zu sagen, was wollen sie selber haben, wie wollen sie das gestalten und jetzt nicht wieder zu sagen, okay, wir machen jetzt was, Europa macht jetzt was und dann ist gut. Ja, also nicht wieder in diese Falle zu tappen.
Ja, gibt es denn aus den ehemaligen deutschen Kolonien Äußerungen, was die wünschen? Man weiß es von Namibia. Dort gibt es Aktivisten. Gibt es aus den anderen Gebieten irgendwelche Anfragen an uns?
Ja, also es gibt aus Ostafrika gibt's sehr wohl Anfragen, ja, also aus dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, das sind ja auch diese ganzen Skelette, die heute im Naturkundemuseum, das in Berlin steht, das ist ja auch aus Tansania und in Tansania sind viele Museen wirklich sehr leer, das kann man nicht anders sagen und da gibt's schon lange Anfragen, es gibt's auch, gab schon in den 70er Jahren Anfragen aus manchen Ländern an Europa, es gibt jetzt aus Kamerun gibt es auch viele Anfragen, auch zur Aufarbeitung. Da ist ja auch sehr viel Unrecht geschehen. Da sind die Douala vertrieben worden, da sind Menschen umgebracht worden. Es gab verheerende Kampagnen etc., Zwangsarbeit. Es ist etwas weniger aus dem Gebiet der südostasiatischen Kolonien und aus China, weil es da einfach ein noch kürzerer Zeitraum war.
Thank you.
In der Archäologie gibt es verschiedene Methoden, um herauszufinden, wie alt ein Fund ist. Traditionell geschieht dies durch kunsthistorische Datierungen, weil der Vergleich von Werkzeugen oder Tongeschirr häufig anzeigt, aus welcher Epoche ein Fund stammt. Dann gibt es natürlich naturwissenschaftliche Verfahren, allen voran die C14-Methode, die Radiokarbondatierung, die ziemlich genau angibt, aus welcher Zeit organische Materialien wie Holz oder Textilien kommen. Aber auch dieses Verfahren hat seine Schwächen und wurde kürzlich neu kalibriert. Ergebnis? Einige Schlüsseldaten in der Geschichte der Antike müssen umgeschrieben werden. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, so berichtet Michael Stang, wissen wir nun, dass Homer die Ilias mindestens 100 Jahre früher verfasste als gedacht.
Singe den Zorn, o Göttin, des Pleiaden Achilleus, ihn, der entbrannt, den Achäern unnennbaren Jammer erregte und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Eis sendete. Aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden und dem Gevögel umher.
Die Geschichten des griechischen Dichters Homer werden auch nach 2700 Jahren erzählt. Doch waren es wirklich 2700 Jahre? An diesen und anderen Daten hat Archäologe Stephanos Skimatzidis seine Zweifel.
Ich war immer der Meinung, dass etwas mit diesem Zeitraum nicht stimmt.
Der Forscher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien interessiert sich für die griechische Kolonisation. Diese wird bisher auf die Zeit von 760 bis 700 vor Christus datiert. Doch in diesem Zeitraum sind so viele Ereignisse passiert, dass sie sich kaum in einem Zeitraum von nur 60 Jahren quetschen lassen. Das betrifft nicht nur das Zeitalter Homers, sondern auch die Entstehung der griechischen Stadtstaaten oder die Erfindung des griechischen Alphabets. Zweifel allein reichen in der Wissenschaft aber nicht, es braucht Beweise. Und diese hat Stephanos Skimatzidis zusammen mit einem Kollegen der Universität zu Köln in jahrelanger Kleinarbeit zusammengetragen. Konkret haben sie Radiokarbondaten aus Nordgriechenland erhoben, die es bisher nicht gab, sondern eben nur unbestätigte Daten aus den historischen Städten wie Karthago oder Utica.
Und aus diesem Grund haben wir die erste Reihe von stratifizierten Radiokarbondaten aus Sindos vorgelegt.
Sindos, eine Fundstätte am Rande von Thessaloniki, weist die Kriterien auf, die die beiden Forscher für ihren Beweis benötigten. In dieser antiken Siedlung gibt es viele importierte Keramikgefäße aus verschiedenen Regionen Griechenlands, die einen Vergleich der regionalen Zeitskalen ermöglichen. Dank der langen, ungestört durchlaufenden Ablagerungen von Erdschichten ist nun auch eine zuverlässige statistische Modellierung der neuen Radiokarbondaten möglich. Oder anders ausgedrückt, die Wissenschaftler konnten erstmals die geschichtswissenschaftlichen Zeitraster mit einer naturwissenschaftlichen Methode überprüfen. Die Resultate waren eindeutig, so Stephanos Skimatzidis.
Das Ergebnis lautete, dass diese Indizien, die wir schon hatten aus Karthago und Utica, eigentlich stimmen und die konventionelle Chronologie korrigiert werden muss.
Ein einfacher Satz, der es aber in sich hat, denn mit den neuen Daten verschieben sich wichtige historische Ereignisse in der Philosophie, Literatur und Politik nach hinten und nicht nur um ein paar Jahre.
100 bis 150 Jahre. Es ist nicht wenig.
Das gilt auch für die für Stephanos Skimatzidis als Forschungsschwerpunkt wichtige Zeit der griechischen Kolonisation.
Jetzt datieren wir diese Phase nach den Daten von Sindos von 870 bis 700 vor Christus. Also statt 60 Jahre 170 Jahre.
Und sogar diese neuen Zeiträume könnten sich noch leicht ändern, weil nun auch die lange etablierte C14-Kurve korrigiert worden ist. Stephanos Skimatzidis und sein Kollege hatten zum Kalibrieren im Frühjahr noch die sogenannte INTCAL-13-Kurve genommen. Diese Eichkurve für die Nordhalbkugel hilft bei der Datierung, wenn bei einer Probe die darin noch vorhandene Strahlung des Kohlenstoffisotops C14 gemessen wird. Da die Halbwertszeit des Isotops von 5730 Jahren genau bestimmt werden kann und der Zerfallsprozess gleichförmig verläuft, eignet sich die Bestimmung des Gehalts von C14 für die Altersbestimmung, sofern die Probe jünger ist als 60.000 Jahre. Jedoch gibt es bei dieser in der Archäologie beliebten Eichkurve erhebliche Schwankungen, da sie abhängig ist von der Qualität und der Anzahl der Vergleichsproben. Um diese Schwankungen zu minimieren, hat ein internationales Team mit Dutzenden Forschenden in 14 Staaten über 7 Jahre hinweg mehr als 15.000 Radiocarbon-Eichmessungen ausgewertet. Herausgekommen ist eine neue Eichkurve, die INTCAL 20, die im Spätsommer vorgestellt wurde. Einer der beteiligten Forscher war Michael Friedrich von der Universität Hohenheim in Stuttgart.
In unserem Projekt war es jetzt so, dass es zum ersten Mal gelungen ist, diese Kalibrationskurve bis in die letzte Eiszeit hinein zu verlängern.
Der Paläobotaniker erstellt seit einigen Jahren mit seinem Team einen exakten Kalender. Dabei nutzt er eine andere Datierungsmethode, die nur für Hölzer geeignet ist, die Dendrochronologie. Diese fügt jeden gewachsenen Jahresring von Bäumen wie bei einem Puzzle chronologisch Stück für Stück über Jahrtausende hinweg aneinander. Finden Archäologinnen bei einer Ausgrabung etwa ein Stück Holz eines Bauwerks, kann Michael Friedrich sich die Jahresringe anschauen, an seinem Kalender abgleichen und genau sagen, wann der Baum gewachsen ist, der später gefällt und zu Bauholz verarbeitet wurde. Der Clou jetzt? Die Jahresringe lassen sich nicht nur optisch untersuchen, sondern auch physikalisch auf ihren unterschiedlichen C14-Gehalt hin messen und datieren.
Durch die Bestimmung von C14 in einzelnen Jahresringen können wir genau sagen, in diesem Jahr muss auf der nördlichen Hemisphäre der C14-Gehalt exakt diesen Wert betragen haben.
Damit haben die Forschenden die C14-Methode so verfeinert, dass sie nun exakt wie nie Fundstücke datieren können.
Heutzutage gibt es mit der Beschleunigermethode die Möglichkeit, mit nur wenigen Milligramm auch kleinste Mengen von Kohlenstoff genau zu datieren. Und das ist natürlich auch eine Art von Revolution in dieser Datierung, weil ich tatsächlich mit winzigsten Mengen sehr genau datieren kann.
Und so tasten sich die Forscher um Michael Friedrich Stück für Stück weiter nach hinten. Je älter die Datierungen sind, desto größer sind auch die Unterschiede von der alten Kalibrationskurve hin zur neuen. Bei den alten Griechen geht es um Verschiebungen von einigen Jahrzehnten. Geht man sehr viel weiter zurück, verschieben sich auch hier einige Zeitfenster, wonach etwa die gemeinsame Zeit von Neandertalern und unseren Vorfahren deutlich zusammenschrumpft, von mehreren tausend Jahren auf nur ein paar Jahrzehnte, wenn überhaupt. Bleibt die Frage, wie Historiker oder Prähistoriker mit den neuen Erkenntnissen umgehen. Archäologe Stephanos Gimatsidis gibt sich optimistisch. Historiker hätten immer gewusst, dass über Jahrzehnte hinweg die viel zitierte Chronologie bestimmter Ereignisse in Griechenland oder in der Levante nicht stimmig war. Diese Unsicherheit müssen sich jetzt alle eingestehen.
Das ist keine robuste Chronologie, das weiß man, das wusste man immer. Aber das war eine passende und angenehme Konvention.
Jahre nach dem Ende der NS-Zeit gilt das System der Konzentrationslager als gut erforscht. Das betrifft allerdings nur Hauptorte nationalsozialistischer Ausbeutung und Vernichtung wie Buchenwald oder Auschwitz. Was in den zahlreichen kleineren Außenlagern geschah, rund 500 allein in Deutschland, ist noch nicht genau untersucht. Die Identität der Häftlinge, die Anzahl der Toten und der Überlebenden, die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung – das sind oft noch offene Fragen. Ein Beispiel dafür sind die Außenlager des KZ Neuengamme im nordrhein-westfälischen Städtchen Porta Westfalica. Dort mussten mehrere tausend Häftlinge und Zwangsarbeiter unter schlimmsten Bedingungen in den Stollen eines alten Bergwerks für die Rüstung arbeiten. Nach Jahrzehnten der Verdrängung und des Schweigens wird diese Geschichte jetzt im Detail erforscht. Ein Teil der Stollen kann besichtigt werden, eine Gedenkstätte ist in Planung. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit Zeitzeugen und Historikern über die späte Aufarbeitung gesprochen.
Im Alter von 86 Jahren reiste Gisela Mann, die sich Gita nennt, von Israel nach Deutschland. Bei einem Gedenkmarsch für Holocaust-Opfer freundete sich die gebürtige Ungarin mit Sonja Michel an und kehrte in Begleitung der viel jüngeren Deutschen erstmals in das frühere KZ-Außenlager Horneburg bei Hamburg zurück. Dort hatte sie als 15-Jährige Radioröhren für die Firma Philips fertigen müssen.
Und irgendwann meinte Gita zu mir, Sonja, jetzt bin ich bereit für Porta. Bis dato wusste ich gar nicht, was Porta bedeutet hat für Gita. Ich dachte immer, Auschwitz wäre der Ort ihres größten Leidens gewesen. Und mir war gar nicht bewusst, dass dieses Porta Westfalica, dieses Eingeschlossensein im Berg, so viel in Gita bewegt hat. Und eine ihrer schlimmsten Zeiten war während dieser Zeit.
Sonja Michel, Sprachheilpädagogin und 47 Jahre alt, hält Gitas Erinnerungen derzeit in einem Buch fest. Diese war im Herbst 1944 aus dem Vernichtungslager Auschwitz verlegt worden. Mit anderen Mädchen wurde sie nach Horneburg gebracht. Anfang 1945 ging es weiter nach Hausberge, einem Ortsteil des heutigen Porta Westfalica zwischen den Städten Minden und Bielefeld. Dort und in zwei benachbarten Gemeinden betrieb das Konzentrationslager Neuengamme jeweils ein Außenlager. Über Wochen war Gita in einem der Stollen des Jakobsbergs eingesperrt.
Since it was very, very cold, we were sharing two blankets and sleeping in one bed. That we should be able to warm the body.
Weil es sehr kalt war, teilten wir uns zwei Decken und schliefen in einem Bett, sodass wir unsere Körper aufwärmen konnten.
Im Buch heißt es:
Ich musste, unter schrecklichen Bedingungen eingeschlossen, im Stollen für die Röhrenproduktion der Firma Philips arbeiten. Um nicht entdeckt zu werden, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich im März 1944, die Röhrenproduktion der Firma Philips aus den Niederlanden in die Tiefen des Jakobsberges verlegt. Uns jüngere Mädchen brauchten sie wegen unserer kleinen Hände- und Fingergeschicklichkeit.
Heute ist dieser Teil des Stollens in dem mehrstöckigen Bergwerk für die Öffentlichkeit gesperrt. Der vor gut 10 Jahren gegründete Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica hat allerdings organisiert, dass Sonja Michel mit Gitas Sohn den teilweise gesprengten Stollen besichtigen durfte.
Wir waren in diesem Berg und konnten nicht glauben, dass dort Menschen gelebt haben sollten und gearbeitet haben sollten. Gita hat den Berg wahrgenommen als dunkles, kaltes, klammes Loch, als Menschen um sie herum, die sehr grausam und brutal waren. Die Finger froren ihnen fast ab beim Stecken der Drähte in diese Valvo-Röhren. Es gab Fledermäuse in diesem Berg. Gita sagte, sie hatte Angst vor diesen Tieren. Es gab Schreie, es gab Stimmen, es gab ganz viel Dumpfheit, die sie miterleben musste als dann 15-jähriges Mädchen.
Im Mittelpunkt einer in Porta Westfalica geplanten Gedenkstätte steht die gesamte Stollenanlage. In dem tiefer liegenden Teil, unterhalb der Philips-Produktion, mussten zwischen März 1944 und April 1945 mehr als 3000 männliche Konzentrationslagerhäftlinge sowie Zwangsarbeiter schuften. Mindestens 100 von ihnen sind ums Leben gekommen. Bis Ende der 1920er Jahre hatten die Stollen der jüdischen Familie Michelsohn aus Hausberge zum Abbau von Sandstein gedient, erinnert Thomas Lange. Sie standen danach jahrelang leer.
Kamen dann erst 1943, 1944 in den Fokus von Reichsluftfahrtministerium, Rüstungsministerium, die für die Verlagerung von kriegswichtigen Produktionen tatsächlich genau auf der Suche nach solchen Stollenanlagen über das komplette deutsche Einflussgebiet waren.
Lange beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der drei Konzentrationsaußenlager im heutigen Porta Westfalica, die auf die Ortsteile Hausberge, Barkhausen und Niesen-Lerbeck links und rechts der Weser verteilt waren. Dort, wo der Fluss, Bahntrasse und Bundesstraße das Gebirge an einer schmalen Stelle durchbrechen, liegt auf der einen Seite der Wittekindsberg mit dem bekannten Kaiser-Wilhelm-Denkmal, auf der anderen der Jakobsberg. Der Historiker sitzt im Vorstand des Vereins, der 2009 mit städtischer Unterstützung gegründet wurde, und er führt gerne auch selbst durch die Stollen. Durch eine schwere Eisentür, die in den steil aufragenden Berg eingelassen ist, geht es ins kalte und feuchte Innere.
Diese komplette Anlage in der Höhe, hinten haben wir Höhen von ungefähr 24 Metern, ist hier vorne im Kopfstollen in circa 60, 70 Jahren auf die Höhe ausgebaut worden. Für den ganzen Rest hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Weil dann 1944 mit Konzentrationslager Zwangsarbeit hier unglaublich schnell Platz gemacht wurde, Menschen hier massiv rein getrieben und auch wieder rausgetrieben wurden. Das beschreiben einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wirklich sehr, sehr eindrücklich.
1944 sollten im alten Bergwerk, geschützt vor den Angriffen der Alliierten, kriegswichtige Flugzeugteile eingebaut werden. Die KZ-Häftlinge mussten den Stollen in kürzester Zeit erweitern und das Werk der Berliner Firma Ambibut einbauen.
Der Verlagerungsbeschluss erging Anfang März. Keine zwei Wochen später waren die ersten Häftlinge aus Buchenwald hier, um das Ganze hier voranzutreiben. Also es war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidungsfindung, die keinen Aufbau beispielsweise eines regulären Konzentrationslagers oder eines Arbeitslagers hier irgendwie ermöglicht hat, sondern die Häftlinge wurden hier dann in einem Saal quasi gegenüber auf der anderen Weserseite untergebracht, in Barkhausen. Wir können ja einmal hier den A-Stollen einmal runtergehen.
Der 200 Meter lange Gang weitet sich zu hohen, mit Ziegeln rundum ausgekleideten Räumen und mündet in weitere Stollen. Ein gigantisches, unheimliches Zeugnis der KZ-Zwangsarbeit. Weil die Alliierten im Sommer 1944 die ölverarbeitende Industrie massiv angriffen, ließen die Deutschen das Flugzeugwerk kurzerhand wieder ausbauen. Die Häftlinge schleppten Ziegel und mauerten Tanks für eine Schmierölraffinerie.
Es gab hier keine Gaskammer, es gab hier keine regulären Exekutionsplätze oder sonst irgendwas, sondern hier wurden die Leute tatsächlich zu Tode geschunden durch Arbeit. Ja. Und inwiefern das jetzt einen wirtschaftlichen oder unwirtschaftlichen Ansatz hatte, das ist nochmal eine völlig andere Frage.
In die Tanks floss nie ein Tropfen Öl. Thomas Lange bezeichnet den riesigen Aufwand, den die Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende betrieben, als Rätsel. Noch im März 1945 seien Häftlinge nach Porta transportiert worden. Bevor die Alliierten die Stadt befreiten, wurden die KZ-Häftlinge in Zügen Richtung Osten abtransportiert, darunter auch Gita. Und in Porta wollte niemand mehr wissen, was geschehen war.
Da ist es, glaube ich, dann auch relativ schnell so gekommen, dass man hier an der Porta eben nicht genau darüber gesprochen hat, sondern tatsächlich sich in dieser Erzählung auch wiedergefunden hat. Entweder, dass man das nicht gewusst hat, was man da eigentlich macht. Ja, das war so ein Lager, das war aber gar nicht so schlimm. Also wir haben da zwar was eingebaut, aber also so richtig Leiden haben wir da nicht gesehen. Es gibt aus den 1980er Jahren noch Aussagen von Stadtoffiziellen auch, dass die Häftlinge als solches eben nicht als Konzentrationslager-Häftlinge, sondern als Sträflinge wahrgenommen worden sind. Das heißt, die werden schon irgendwas angestellt haben.
Marianne Domke hat das Schweigen dort schon während des Krieges erlebt. Ihr selbst hätten die KZ-Häftlinge damals Kopfzerbrechen bereitet, erzählt die 90-Jährige.
Das erste Mal, als ich die Gefangenen sah, das war aber erst 1944. Und zwar im März ungefähr, so um diese Zeit herum, begegneten uns die das erste Mal auf der Weserbrücke. Wir waren völlig erstaunt. Es war an sich nie die Rede, dass da Gefangene arbeiten sollten. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und da sagt sie so ganz lässig, ach, das sind Menschen aus dem KZ, das sind Verbrecher.
Mit 16 Jahren sah Marianne Domke das Elend der KZ-Häftlinge, wie sich die Portanerin erinnert.
Tagtäglich sahen wir ja auch genau, was mit den Männern los war. Also die wurden schwächer und gingen natürlich schwerfällig und schlurften mehr, als sie gingen. Und hatten dann auch mal so einen eigenartigen Blick, dass wir sagten, das kann doch nicht richtig sein, die kriegen ja bestimmt auch nicht viel zu essen und so weiter. Und dann haben meine Freundin und ich zu unseren Müttern gesagt, also ich schmiert mal ein paar Brote und packt die nicht in weißes Papier, das ist zu auffällig. Und die haben wir dann heimlich den Männern zugesteckt. Das ging so wochenlang gut.
Dass die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter nicht zu übersehen waren, liegt schon an der räumlichen Enge in Porta. Zudem waren die Lager nicht versteckt. In Haus Berge lebten die weiblichen KZ-Häftlinge ähnlich wie die rund 500 internierten Männer in Nesen-Lerbeck in Baracken. Im größten Außenlager in Barkhausen wurden rund 1500 Männer in den großen Saal hinter dem Kaiserhof gepfercht, einem gehobenen Hotel gleich unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Auch SS und Wachsoldaten waren in dem touristisch geprägten Ort in Gaststätten und Hotels untergebracht. Thomas Lange erzählt von der Verwicklung ortsansässiger Firmen in den Stollenausbau.
Man muss sich eben auch vor Augen halten, dass alle Ausbauten hier drin eigentlich von Privatfirmen durchgeführt worden sind. Das war keine Baustelle der SS, sondern das waren eigentlich Baustelle von Privatfirmen, die dann von der SS KZ-Häftlinge zur Verfügung gestellt bekamen. Ja?
Selbst kleinste Handwerksbetriebe hätten zum Beispiel für Zimmerarbeiten ein oder zwei Zwangsarbeiter zugewiesen bekommen. Mehr als 30 Arbeitskommandos ließen sich nachweisen, die für unterschiedliche Firmen arbeiten mussten. Auch Bäcker, Metzger und Elektriker profitierten von der Versorgung der Lager und der Wachmannschaften. Nahezu jeder Betrieb habe in der NS-Zeit Zwangsarbeiter eingesetzt, betont Dr. Jens Christian Wagner, der jahrelang die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten geleitet hat. Dass die Aufarbeitung in Porta so spät einsetzte, hänge, wie andernorts auch, damit zusammen, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe häufig in Familienhand waren und dadurch Loyalitäten bestanden.
Tatsächlich war das KZ-System mit diesem sehr, sehr engmaschigen Netz quasi überall in Deutschland präsent. Und dass man sich mit den Lagern vor der eigenen Haustür nicht beschäftigt hat, das hat etwas mit Verdrängungsmechanismen zu tun. Und dann hat man über Auschwitz gesprochen, aber Auschwitz, das lag halt irgendwo im diffusen Osten. Vielleicht hat man auch noch von Bergen-Belsen gesprochen. Auch das liegt irgendwo in der Lüneburger Heide im Wald versteckt.
Rund 1000 KZ-Haupt- und Außenlager zogen sich als dichtes Netz über das Deutsche Reich und seine besetzten Gebiete, so der Historiker. In manchen Regionen gab es in jeder Ortschaft ein oder mehrere Außenlager. Die Häftlinge waren in Tanzsälen, Scheunen und Stollenanlagen untergebracht. Wagner bezeichnet die an ihnen begangenen Verbrechen deshalb als öffentlich. Dennoch gestaltete sich das Gedenken und Aufarbeiten äußerst unterschiedlich. Nur an wenigen Orten seien bereits kurz nach dem Krieg Denkmäler errichtet worden, berichtet der neue Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
An einigen wenigen Stellen hat man sich dann in den 70er, 80er Jahren der Geschichte dieser Lager angenommen. Aber richtig losgegangen ist das tatsächlich erst in den 90er Jahren. Das hat zwei Hauptgründe. Zum einen, dass es in den meisten Regionen durchaus bis in die 90er Jahre hinein Abwehrreflexe gegeben hat, aus der Bevölkerung heraus. Man wollte sich mit den buchstäblich vor der eigenen Haustür begangenen NS-Verbrechen nicht auseinandersetzen. Das hat sich dann in den 2000er Jahren geändert, aus generationellen Gründen. Das hat auch etwas mit der Finanzierung von solchen Erinnerungsinitiativen zu tun.
In Porta Westfalica begannen Wissenschaftler in den 1980er Jahren, die Geschichte der Zwangsarbeit zu erforschen. Weil zunehmend auch Schüler und Zeitzeugen sich dafür interessierten, wurde 1992 mitten im Ort ein Mahnmal eingeweiht. Eine systematische Erinnerungsarbeit aber blieb aus, konstatiert Thomas Lange. Erst 2006 berief die Stadt auf Drängen der Bürger einen runden Tisch ein. Wenige Jahre später wurde der Verein gegründet. Dass außerdem eine Familie die sterblichen Überreste ihres Onkels auf dem Friedhof suchen ließ und in die Niederlande überführte, sei der emotionale Startschuss dafür gewesen, weiterzuforschen und den Aufbau einer Gedenkstätte voranzutreiben.
Wir sprechen aber hier jetzt nicht mehr über die individuelle Schuld oder irgendwas, sondern wir sprechen jetzt tatsächlich über eine Verantwortung für diese Aufarbeitung. Und das ist, glaube ich, nochmal ein qualitativer Unterschied, den man heutzutage machen kann, der, glaube ich, mit einer Generation, die direkt beteiligt war, in den 1980er oder 1990er Jahren vielleicht auch noch so nicht möglich gewesen wäre.
Lange will mit seiner Forschungsarbeit dazu beitragen, mehr auch über die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen zu erfahren, die in Porta eingesetzt wurden. Nicht zuletzt wisse man bislang wenig über die jüdischen Frauen im Lagerhaus Berge, im Gegensatz zu den Häftlingen in Barghausen. Bis 2023 soll der Stollen als eindrucksvolles Beispiel der NS-Zwangsarbeit unter Tage weiter zugänglich gemacht und auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Ausstellung sowie eine Online-Dokumentation entwickelt werden. Der Historiker Jens Christian Wagner bezeichnet dies als richtigen Schritt.
Wir sagen immer, Gedenken braucht Wissen. Das eine ist, irgendwo eine Gedenkstele hinzustellen. Das ist wichtig, um die Opfer zu würdigen. Aber diese Orte haben eine zweite, extrem wichtige und im Grunde jeden Tag wichtiger werdende Funktion. Und das ist die Funktion des Lernortes, an dem Bildungsarbeit stattfindet.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in unserer Sendung war Beethovens Mondscheinsonate in einer Interpretation von Avishai Cohen und seiner Band auf der CD Big Wishes. Morgen um 16.30 Uhr stellt Forschung aktuell unter anderem neue Erkenntnisse zur Bedeutung der T-Zellen für die Immunität gegen das Coronavirus vor. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.